Da haben wir gedacht, okay, jetzt muss ich einfach was ändern. Ich muss eine Notbremse ziehen. Ich habe zwei kleine Kinder. Das ist jetzt nicht kein Spaß mehr. Und wenn ich jetzt mit anderen eine Beziehung pflege und mit den anderen versuche, was Gutes zu machen, dass man sich wirklich gegenseitig wertschätzt. Und da muss ich erstens bei mir anfangen. Und das war aber auch ganz gut, um mal zu differenzieren, was ist wirklich so meine Eigenleistung und was kann ich selbst und was kann ich auch vielleicht nicht.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Vitamin W, dem Podcast rund um das Thema Wertschätzung in der Arbeitswelt. Ich bin Dennis, einer eurer beiden Podcast-Hosts.
Ja, und ich bin Doro und wir freuen uns sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. In diesem Podcast bringen wir euch jede Woche inspirierende Geschichten, praktische Tipps und spannende Einsichten zum Thema Wertschätzung und Transformation näher.
Kurz zu uns, wenn ich gerade nicht podcaste, dann unterstütze ich Unternehmen dabei, starke und glaubwürdige Arbeitgebermarken zu entwickeln und Content mit Wirkung zu schaffen.
Ja, und ich berate Unternehmen, Teams und Führungskräfte, wenn es darum geht, mehr Klarheit zu bekommen, damit etwas Neues entstehen kann. Und das natürlich mit Wertschätzung. Und ich nenne das Zukunftssparring.
Unser heutiges Thema ist die spannende Geschichte einer persönlichen Transformation. Sie zeigt, wie man es trotz oder gerade wegen eines Burnouts schafft, neue Wege zu gehen. Wie der mutige Schritt vom erfolgreichen Unternehmer und Agenturmanager zum Gründer in einem ganz neuen Bereich gelingen kann und was es dazu braucht.
Ja, wir sprechen über den Mut, aus einer erfolgreichen Unternehmer- und Managementkarriere auszusteigen und die Klarheit und Entschlossenheit, seinem eigenen Purpose folgend, ein Climatech-Startup zu gründen. Wir sprechen auch über den Age-Bias in der Arbeits- und der Startup-Welt, das gelungene Vereinbaren von Familie und Beruf und auch über das Respektieren der eigenen Grenzen und über Selbstwertschätzung.
Wir begrüßen ganz herzlich Michael Moser, der ausgestiegen ist, um einzusteigen und seinem Purpose folgend mit Anfang 50 ein Climate-Tech-Startup gegründet hat. Michael, schön, dass du heute unser Gast bist. Herzlich willkommen. Du hast fast 30 Jahre in der Werbebranche verbracht. Du warst im Management von großen Agenturen. Du hast dann dein eigenes Unternehmen geführt. Was hat dich denn eigentlich an dieser Welt so lange fasziniert?
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank, dass ich bei euch sein darf. Das ist ein spannendes Thema, was wir heute machen. Natürlich, weil es ja auch um meine spannenden Momente geht. Ja, was ist das Wesentliche? Ich glaube, Kreativität einerseits, was mich fasziniert, aber noch davor steht eigentlich, dass meine Eltern immer einen Job hatten, bei dem sie relativ Ernsthaftigkeit betrieben haben und das toll auch gemacht haben, aber auf der anderen Seite auch den Spaß in der Freizeit gesucht haben. Und das hat mich als Kind irgendwie gestört. Und deshalb wollte ich eigentlich immer was machen, was auch im Job selbst Spaß macht, weil man so viel Zeit damit verbringt. Das war für mich die wichtigste Sache und das hat auch gut funktioniert in meiner Zeit.
Gab es da, Michael, irgendwie in der Zeit so im Rückblick auch so Momente, wo du gespürt hast, naja, irgendwie anfangs gut, aber vielleicht läuft das auch nicht immer so weiter. Wir haben ja auch so ein bisschen Zeit gemeinsam verbracht und danach passierte auch noch vieles. Wie war das?
Ja, bei mir haben die Kollegen immer damals zurückgespielt, dass ich das immer so aushalte, wo es Chaos ist und das damit gut umgehen kann. Und ich glaube, ich war auch relativ resilient die längste Zeit, bis halt dann irgendwann der Punkt kam, wo es nicht mehr so war. Und dann war es schon überraschend.
Du hast das ja so auch in unserem Vorgespräch schon als einen ziemlichen, ja, drastischen Wendepunkt für dich dann auch irgendwie erlebt, dass auf einmal da sich extrem was verändert hat. Wie war das? Also beschreib uns das doch mal so ein bisschen, wie die Situation, wie sich das angefühlt hat und was sich da so entwickelt hat.
Ja, angefühlt hat sich, das hat fast wehgetan im körperlichen Sinne und das war eine Mischung zwischen Burnout, die ich wahrscheinlich hatte, weil ich es einfach schon so lange gemacht habe und auf der anderen Seite so kurz vor dem Burnout, wo man merkt, das hatte ich auch ich war gerade in Urlaub damals, als mir das bewusst wurde, in den anderen Urlauben auch schon davor, dass man dann so merkt, okay, man hat es ein bisschen übertrieben und man merkt dann, wenn man runterkommt, dass es gar nicht so leicht geht. Ja, da waren wir gerade am Gardasee und dann war das so und dann war mir die körperliche Reaktion bewusst. Ich habe es dann noch runtergekriegt, also nicht ganz, aber so ein Stückchen zumindest, das Schlimmste, wenn man so heftig war. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich einfach was ändern. Ich muss eine Notbremse ziehen. Ich habe zwei kleine Kinder. Das ist jetzt nicht kein Spaß mehr.
Im Prinzip bist du ja in einer Situation gewesen, wo es auch um Geld, Status, Sicherheit geht. Das alles steht dann so ein bisschen ja auch auf dem Spiel. Wie hast du das für dich gemacht, dass du in dem Moment, dass dir dann klar war, es ist jetzt auch was wichtiger als diese finanzielle Sicherheit? Du bist wichtiger in dem Moment.
Ja, ich glaube, das wird dann in dem Moment bewusst. Natürlich hat das bei mir auch eine Rolle gespielt und die finanzielle Sicherheit habe ich auch überlegt, weil ich eine andere Lebensplanung hatte. Ich wollte länger dabei sein, aber in dem Moment war es klar. Aber ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich auch mit der finanziellen Sicherheit, sage ich mal, aussteigen konnte. Und wie lange die reicht, ist immer so eine Frage der Verwendung dann auch. Und was hat man für Ansprüche? Das ist auch schwer zu definieren, habe ich dann rausgefunden, was ich will, wie viel brauche ich, wie viel brauchen meine Kinder. Aber eigentlich hat sich das immer mehr entspannt, je länger ich sozusagen mit dem Abstand jetzt weg bin und kann das gut aushalten und habe das halt ein bisschen anders gemacht, das ganze Verhältnis.
An diesem Wendepunkt hast du ja was gemacht, was ja auch ganz viel so mit Selbstwertschätzung zu tun hat. Du hast dich wirklich, bist mal tief in dich hineingestiegen, ja auch mit externer Hilfe und hast geschaut, was ist das wohl, was ich jetzt nach dieser Veränderung wirklich, wirklich will. Wie war das? Was ist da passiert? Was hast du gemacht?
Ja, ich hatte viele Monate, also während schon ich den Ausstieg beschlossen hatte im Sommer, bis er dann vollzogen war, war es Ende des Jahres und bis ich dann sozusagen wirklich neu angefangen habe, war es Mitte des Jahres, weil ich mal so eine Auszeit gegönnt habe. Aber das ist natürlich in meinem Kopf viel passiert, weil ich ja viel Zeit hatte, auch nachzudenken, insbesondere dann im neuen Jahr. Und dann hatte ich ganz viele Ideen, also fast zu viele Ideen, was man alles so machen kann. Und da habe ich gedacht, jetzt alleine schaffe ich das jetzt nicht da. Ich muss das irgendwie auch erstens priorisieren und matchen mit den anderen Sachen, die ich auch kann und die es auch sozusagen die interessant sind, dann auch im Markt und nicht nur quasi eine fixe Idee sind von mir jetzt, was ich gern machen würde. Und da habe ich mal professionelle Hilfe tatsächlich genommen von einer Strategin, mit der ich oft gearbeitet habe, die Carola Ast, die für, mit mir das dann gemacht hat und sortiert hat, priorisiert hat und auch formuliert hat. Und dadurch war ich dann sozusagen wirklich startbereit und war mit mir selbst eins.
Ich finde das total stark, weil ich zum Beispiel viel mit Unternehmen zu tun habe, denen ich dann auch helfe, so einen Unternehmenspurpose zu finden. Und stark von dir finde ich, dass man einfach seinen eigenen Purpose dadurch auch mal wirklich findet und mal überlegt, was ist es denn eigentlich, was ich machen möchte? Viele machen das ja eher so in der Situation nach dem Abschluss, nach dem Schulabschluss oder nach dem Studienabschluss und danach gar nicht mehr so stark. Wie war das bei dir? Hat sich vielleicht auch durch diese Sinnsuche dann so dein Blick auf die Arbeit verändert, dein Blick auf das Thema Leistung vielleicht auch durch diesen Sinnsucheprozess?
Ja, da hat sich alles verändert, quasi, weil man alles auf den Prüfstand geschickt hat. Erstens wollte ich ja nicht so weitermachen, also ich wollte das auch nicht irgendwie vom Regen in die Traufe kommen, wie man so schön sagt, und da in einer neuen Destination dann wieder dasselbe Problem erleben. Deshalb habe ich mich fokussiert und habe alles konzentriert, wirklich und wollte auch nicht mehr so alles gleichzeitig machen, was ich ja früher machen musste in meiner Funktion als Geschäftsführer, wo man für viele Themen dann zuständig ist. Und das habe ich dann runtergebrochen und ich habe auch andere Limits eingezogen, einfach gesagt, auch von der Arbeitszeit möchte ich ein bisschen weniger machen, möchte ich mehr auf die Kinder konzentrieren und da sind ganz viele Themen zusammengekommen. Das war alles in diesen Überlegungen dann Teil, dass man auch nicht was überlegt, was man dann in der Funktion nachher machen kann, was vielleicht theoretisch vorstellbar ist, aber praktisch dann nicht umsetzbar ist. Sowas wollte ich auch vermeiden, ja. In der Realität war es natürlich so, dass es ungefähr so ein Leitfaden ist bis heute und nicht alles genauso gelingt, wie man sich das vorstellt. Aber im Wesentlichen lebe ich das schon nicht so. Also ich hinterfrage es zumindest immer. Und ich ziehe auch die Reißleine, wenn ich merke, okay, jetzt bin ich am Limit, ja. Sowohl als bei den Kindern als auch bei jobmäßig.
Du hast gerade gesagt, Michael, das finde ich spannend. Du hast dir selber so ein paar Limits gesetzt, irgendwie einen Rahmen auch definiert in diesem Prozess. Auf der anderen Seite bist du ja dann total durchgestartet. Also irgendwie auf der einen Seite kommt es mir so ein bisschen vor wie Bremse angezogen, ganz, ganz bewusst auch als Selbstschutz und dann richtig Gas gegeben und dich in eine völlig neue Welt reingearbeitet. Also was mich auch total überrascht hat, ganz persönlich, also Physik, Carbon Capture, Startup-Welt, was hat dich dran gereizt?
Ja, einerseits war es natürlich die Grundsatzentscheidung, auch in dem Purpose nichts Langweiliges zu machen. Das war mir dann schon klar, weil am Anfang habe ich mir gedacht, vielleicht sollte ich mal was Langweiliges machen. Ja. Ich habe normalerweise die Langeweile gesucht, dass man so mal entspannen kann und dann Buch liest und dann so richtig sich mal so treiben lässt. Dafür hat man ja nie Zeit gehabt, eigentlich außer im Urlaub vielleicht mal. Und das war eigentlich so das, was es vorbestimmt hat. Und dann habe ich natürlich diese neue Welt, und ich bin ja Business Developer, ich war immer offen für Neues, es hat mich immer fasziniert. Die hat mich natürlich, das hat mich richtig geboostert dann, ja, weil das war so faszinierend, so spannend. Und auch wenn ich am Anfang vieles nicht verstanden hatte und vieles neu lernen musste, war das war wie so eine, ja, wie so eine Wiedergeburt quasi in einer völlig neuen Sache. Und ich habe mich dann echt so gefühlt wie nach einem Studium, wo man dann ganz neu anfängt und dass ich den Luxus eigentlich hatte, das zu machen. Ja. Aber ich musste natürlich auch aufpassen, dass ich mich da nicht verschleiße in diesem Turbo-Gefühl. Das ist immer die Gefahr, wenn man dann zu viel macht, ja, und das toll findet, dass man dann auch wieder Burnout gefährdet ist eigentlich. Und ich wollte mich ja gar nicht mehr so in diese Richtung begeben.
Gab's, also ich höre da jetzt ganz viel Motivation raus, dieses das Neue neu anzugehen und mit ganz viel Motivation durchzustarten. Ich kann mir vorstellen, dass einen das dann auch erstmal über Durststrecken am Anfang vielleicht so trägt. Gab es denn noch andere innere Widerstände, dass du gesagt hast, ach ja, eigentlich ist auch nicht alles glatt gelaufen so am Anfang? Wie war das für dich?
Naja, man musste natürlich, oder ich musste dann wirklich lernen, alles alleine zu machen, weil ich hatte vorher eine Arbeitsteilung im Team und intern und extern ganz viele Menschen, die immer sozusagen, wo ich was delegieren konnte, was ich selber gar nicht kann. Und da musste ich zuerst mal gucken, was kann ich denn eigentlich selber? Und dann bin ich draufgekommen, ich kann eigentlich mehr, als ich dachte, weil ich ja früher das, was ich wegdelegiert habe, musste ich dann plötzlich selber machen, konnte ich mir ja gar nicht leisten, dann auch quasi für alles irgendjemanden zu beauftragen. Und das war aber auch ganz gut, um mal zu differenzieren, was ist wirklich so meine Eigenleistung und was kann ich selbst und was kann ich auch vielleicht nicht. Ja. Es gab auch Sachen, die man natürlich nicht kann, die habe ich mir dann auch dazu geholt. Aber es war eine spannende Zeit, weil ich habe wirklich so am Reißbrett mit einem weißen digitalen Blatt Papier angefangen und ich habe dann wirklich auch bei mir aufgeräumt zuerst und habe mal so quasi alles neu aufgebaut, so ganz systematisch. Ja. Auch mit so banalen Sachen wie, in welcher Arbeitswelt lebe ich jetzt digital, wo mache ich das Ganze? Ich habe dann halt angefangen, alles in Google anzulegen, etc. So ein neues, also Arbeitsprinzip für mich eingeführt, ne? Und habe halt dann auch Sachen designt, wo meine Art Direktoren wahrscheinlich jetzt heute noch lachen würden, wenn sie das sehen, aber das war einfach die Freiheit, die ich immer dann genommen habe.
Aber du bist ja auch in eine völlig andere, wie soll ich sagen, also Kultur und Welt hier eingetaucht, nämlich in die Startup-Welt. Ich kenne das auch so ein bisschen aus einigen Beratungsprojekten und fängt ja an mit dem Durchschnittsalter 28, sage ich mal, bis 32. Und naja, so, ich sag mal, Altersdiversität ist nicht unbedingt so das Ding. Und du warst ja auch schon einen Tacken älter, als du gestartet bist. Wie war das so? Was hast du da so erlebt?
Ich bin ja dann zu Carbon 13 gestoßen, die ich vorher auch nicht kannte, aber das war schon sehr spannend, auch weil dieses Startup-Ding so ein bisschen anders gelebt haben, dass eben nicht nur 30-Jährige dort waren, aber noch 40-Jährige dort, und sogar war so quasi 50 plus, so wie ich, ja, in der Minderheit schon. Das war schon mal anders aufgesetzt. Und die haben mir übrigens ja auch bei der Strukturierung geholfen, das habe ich jetzt vorhin vergessen zu sagen. Das hätte da auch noch reingepasst, weil das schon eine große Hilfestellung war, so die ersten Monate. Das hätte ich alleine nie so aus der Kraft heraus geschafft. Und trotzdem hatte ich dann in dieser Welt, und das betrifft jetzt weniger Carbon 13 als alle anderen, die ich dann so erlebt habe, festgestellt, dass natürlich diese Diversität zwar immer hochgesprochen, also hochkriegen wir nicht, und auch bei jedem Investor ja auch so quasi So, jeder Investor fragt es schon ab und natürlich Teams, die gemischt sind, sind am besten und so weiter. Aber es ist halt doch irgendwie noch eine sehr starke Männerwelt. Es wird, glaube ich, besser und das, glaube ich, ist auch im kleiner Tech-Bereich besser als in anderen Bereichen. Aber da ist schon noch viel Ausholbedarf, so, wenn man dann schaut, wer am Ende dann wirklich das Geld kriegt. Ja, das ist ja dann immer dann die Realität. Ja, das ist immer noch sehr ungleich. Auch wenn zum Beispiel meine Partnerin auch, die wurde direkt unterstützt, dann, weil es halt so ein Schwerpunkt gerade, ich glaube, von Siemens Energy, die das dann gefördert haben.
Also im Prinzip reden wir hier auch von so ein bisschen unausgesprochenen Gender Bias, den man da irgendwie auch erlebt in dem Bereich. Vielleicht auch mal bezogen auf ein Age Bias. Du hast bei dir jetzt mit einer späten Gründung zu tun gehabt, also in Anführungszeichen. Was würdest du dir dann wünschen, wie man vielleicht gesellschaftlich irgendwie mit diesen späten Gründungen oder mit so zweiten Karrieren umgeht, so wie du es dann ja auch gemacht hast?
Ja, ich habe das natürlich sehr stark erlebt, weil ich ja dachte, ich bin, obwohl man schon vorher viele gesagt haben, naja, das, wenn du jetzt ganz was anderes wieder machst, das wird ja schon schwierig jetzt in deinem Alter. Ich sag, warum? Ich bin jetzt irgendwie, ich habe jetzt so meine Erfahrung und eigentlich ist jetzt die beste Zeit dafür, das wirklich umzusetzen. Ja. Und ich habe vor 2 Tagen gerade gelesen, dass er jetzt eigentlich die 50-Jährigen plus, die sind das Wirtschaftswunder, hat irgendjemand gesagt auf LinkedIn. Das fand ich ganz lustig, ja. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, aber ob das quasi überprüfbar ist, aber ich fand es mal vom Ansatz ganz gut. Das war schon so mein Glaube. Ich habe schon viele Ressentiments gemerkt und auch bei ich habe mich ja viel damit, also bevor ich jetzt zu Carbon 13 kam, auch mit Headhuntern auseinandergesetzt, auch mit Headhuntern aus dem Climate-Tech-Bereich und mit vielen, die halt da in diesem Metier schon unterwegs sind. Und da habe ich schon das Gefühl gehabt, das haben die nicht immer ausgesprochen, dass es also Altersrestaurant-Demands einfach gibt. Ja. Der eine oder andere, ganz junge bei Carbon 13, also von diesen Co-Founder, die da reinkamen in die Teams oder potenziellen Co-Foundern, die haben natürlich auch, also die haben mich auch mal so angeguckt, naja, was ist denn der muss mich erstmal kennenlernen. Also war zumindest mein Gefühl. Ja, also da ist schon so ein Ressentiment da. Und ich denke natürlich, dass das eigentlich so ein bisschen jetzt gerade in unserer Situation in Deutschland, auch kann man europaweit sagen oder wahrscheinlich sogar weltweit, wo Arbeitskräfte gesucht sind und Fachkräfte und Know-how und wir uns ja verbessern müssen, wird da vielleicht vieles vergeben. Ja, und da werden wir einfach mit das ein Headhunter erklärt, du passt dann einfach nicht mehr in diese Schablone rein, die so ein 30-jähriger Recruiter hat, den kannst du deinen Lebenslauf nicht erklären, das hat er so wortwörtlich gesagt zu mir.
Ja, das ist schon krass, aber es ist so, wie du es eben auch gerade sagtest, also wir werden zwangsläufig in unserer Gesellschaft jetzt umdenken müssen, weil die wirtschaftlichen Notwendigkeiten uns einfach dazu zwingen. Schöner wäre es natürlich, man würde generell ein Bewusstsein schaffen, aber selbst wenn es so ist, dass man sieht, man kriegt keine Fachkräfte mehr, wir brauchen ganz einfach wirklich diverse Teams und die vielen Millionen der Babyboomer und das ganze Wissen, was mit denen jetzt in Rente quasi geht, das irgendwie mit drin zu halten, halt doch in unserem wirtschaftlichen Leben, wäre natürlich schon cool.
Absolut.
Ja. Du hast noch eine andere Situation ja gehabt, Michael, das war ja so ein bisschen 2 Herausforderungen. Zum einen wirklich diesen Change zu machen in so ein ganz anderes Feld, inhaltlich eine andere Struktur. Und dann war das ja auch für familiär sicherlich eine Challenge, weil deine Partnerin hat einen sehr verantwortungsvollen Job gerade in der Zeit übernommen. Ihr habt so ein bisschen Rollentausch gemacht. Was hat das so mit sich gebracht?
Ja, auf der einen Seite viel Freude, weil ich das natürlich wollte und da auch Spaß dran hatte. Und ich war auch immer Familienmensch. Auf der anderen Seite natürlich auch viel Arbeit, auch andere Arbeit, dass ich sie vielleicht dann früher fokussiert habe, obwohl ich da immer, war jetzt nicht der Vater, der nie zu Hause war oder so, sondern ich habe auch zu Hause gearbeitet im Haushalt. Ich koche gern zum Beispiel, Küche war immer mein Reich. Ja. Und ich habe mich auch gerne um die Kinder gekümmert, aber es war natürlich jetzt ein ganz anderes Verhältnis plötzlich. Und das war also in dieser Übergangszeit, so wie ich meine Erfahrungen sammeln musste, ganz bewusst. Aber ich habe es dann auch für später entschieden und das eben bei Caroline das so passiert, dass sie gerade einen neuen Job dann hatte und der auch mit wenig, sag ich mal, Homeoffice funktioniert, sondern eine Präsenz richtig braucht, eine physische. und damit dann wirklich die Rollen getauscht und das ist auch gut so. Ja. Aber man muss sich natürlich darauf einstellen. Also ich ertappe mich auch tagtäglich immer wieder dabei, dass ich mich darauf einstellen muss, weil früher meine Welt schon eine ganz andere war und mein, wie sage ich mal, mein gelerntes Verhalten natürlich auf was ganz anderes ausgerichtet war. Und das ist schon immer wieder eine Challenge. Und ich muss auch schauen, dass ich immer so ein Gleichgewicht habe von beiden Seiten oder von beiden Welten. Weil ich dann auch merke, dass beides besser geht. Wenn ich mich auf eines zu sehr konzentriere, dann hapert es meistens bei der anderen Seite dann. Es gibt ja immer wieder so Wochen, die natürlich dann entweder so oder so fokussiert sind. Das kann man gar nicht vermeiden. Man kann es ja nicht immer ganz gleich machen. Und da merkt man dann diesen Widerspruch in sich natürlich. Und da merke ich wieder, dass das andere irgendwie aus dem Ruder läuft. Und dann bin ich auch besser in beiden Sachen.
Ich finde, das ist ein schöner Satz, dieses, dass du auch besser bist dann in beiden, wenn man so eine Art Gegenprogramm auch schafft zum anderen. Und also ich finde, da bist du auch ein tolles Beispiel dafür, dass Care-Arbeit einfach auch bei Männern ein Thema ist, Thema sein sollte. Und das dann aber sowohl bei Männern als auch bei Frauen einfach ein Gegenprogramm in Selbstverwirklichung zum Beispiel da sein müsste. Und da müssen wir auch Zeit schaffen für, da müssen wir auch Platz und auch finanzielle Ressourcen für schaffen. Wie ist dir das denn so gelungen, diese Balance zu finden? Einerseits dich selbst zu verwirklichen, deinem Purpose zu folgen, aber dann auch die Care-Arbeit nicht zu vernachlässigen. Wie war das für dich?
Ja, man muss halt Prioritäten setzen. Ich meine, die Qualität der Arbeit, die entsteht zum Beispiel durch Fokussierung, dass man gewisse Sachen einfach mal ausklingt. Ja? Oder einfach mal sagt, ich mache das jetzt nicht. Ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit einer Startup-Unternehmerin, die schon ganz viele Startups gegründet hat und auch gleichzeitig Mutter ist von mehreren Kindern. Und der hat gesagt, sie gibt halt auch dann manchmal denen den Vorrang, oder nicht nur manchmal, sondern ganz bewusst denen den Vorrang. Und das habe ich auch gemacht. Und man muss natürlich auch die Freiheit dazu haben, weil man läuft da immer wieder Gefahr, auch wenn man jetzt mit so Acceleratoren arbeitet, wie ich jetzt gemacht habe, dass man dann in diesen Sog reingezogen wird und dass die andere Vorstellungen haben. Aber da habe ich immer gesagt, ich habe meine Vorstellung so, du kannst eine andere Vorstellung haben, aber das ist meine Entscheidung, das ist mein Leben und mein Business. Und natürlich ja. Mit seinem Partner muss man da auch einig sein. Aber da hatte ich eigentlich nie das Problem. Es war eher so von außen, dass dann manche gesagt haben, das könntest du jetzt aber so oder so machen. Und dann sage ich, nee, das macht jetzt keinen Sinn für mich.
Das ist eigentlich wirklich ein schönes Vorbild für diese Mischung aus die Freiheit sich nehmen, die Selbstverwirklichung zu machen, aber sich dann eben auch um so eine familiäre Situation zu kümmern. Aber da muss man natürlich auch häufig privilegiert für sein. Also da dürfen wir auch nicht all die vergessen, bei denen das vielleicht nicht so funktioniert. Da haben wir Glück, glaube ich, ne, dass wir das so leben können.
Ja, ich habe natürlich das Glück, dass ich mir den Arbeitsort meistens aussuchen kann. Damit fängt es schon mal an, weil wenn ich jetzt irgendwo sein müsste, dann wird es ja schwieriger natürlich, dann dieses Hin und Her. Ne? Auf der anderen Seite ist natürlich diese Flexibilität führt natürlich auch zu mehr Monotonie, ne? Weil man dann immer oder sehr oft zu Hause ist und ich meine Meetings dann virtuell sehr oft mache und das ist zwar das Meeting an sich dann quasi auch in die Welt rausgehen. Aber man sitzt trotzdem den ganzen Tag am Tisch oder steht am Tisch oder wie auch immer. Und ist halt dieses Umfeld gern. Damit kämpfe ich immer noch. Das hatte ich auch schon in der Corona-Zeit, dieses Problem. Ja. Da hat es angefangen, dass man sozusagen mehr fokussieren konnte, auch mit Vor- und Nachteilen. Aber es ist trotzdem Luxus natürlich, ja klar.
Vorhin hat man gerade irgendwie das Stichwort Vorbild oder vorbildlich sein auch. Und da habe ich so gedacht, du hast ja, ich meine, der Purpose oder beziehungsweise das Business-Konzept ja von eurem Startup hat ja nun sehr, sehr viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Ist ein rein nachhaltiges Unternehmen eigentlich. Und war das für dich auch so eine Entscheidung, das zu machen vor dem Hintergrund, dass du ja was auch für deine Kinder oder auch für viele andere kleine Kinder, die noch auf dieser Welt leben wollen, dich dafür zu entscheiden, auch so im Sinne der ja, Wertschätzung der Ressourcen?
Ich habe das vielleicht am Anfang nicht ganz genau beschrieben, weil ich hatte ganz viele Ideen, die alle unter dem Headliner waren, wo was Gutes. Das wollte ich. Also ich wollte für meine Kinder und für mich und für die Gesellschaft was Gutes tun, weil ich ja quasi in so einer Spaßfeld der Werbung war, die für mich gut war. Das wollte ich mit 18 machen. Und das hat sich auch so bewahrheitet. Aber in Wirklichkeit war es natürlich kein, hat es vielleicht in manchen Sachen als auch einen Zweck gehabt, einen höheren, aber so in diesem Sinne nicht. Ja, und das wollte ich unbedingt machen. Und das wollte ich natürlich so auf allen Ebenen dann auch leben und durchsetzen. Und da gehört auch so dazu, wie man das macht, also wie man das umsetzt dann.
Ja, absolut. Also das ist genau das, was ich auch meinte mit dem Thema Vorbild. Das spielt dann ja auch wieder an der Stelle eine große Rolle. Also zu inspirieren natürlich auch für die Transformation oder für die Entwicklung natürlich auch anderer Menschen.
Es geht ja, und euer Thema ist ja Wertschätzung, ja. Es geht ja darum, wenn ich jetzt mit anderen eine Beziehung pflege und mit den anderen versuche, was Gutes zu machen, dass man sich wirklich gegenseitig wertschätzt. Und da muss ich erstens bei mir anfangen. Das habe ich gelernt in dem Prozess. Das war ganz am Anfang. Also in dieser, eigentlich vor dem Purpose, dass ich wirklich achtsam mit mir und meinen Ressourcen umgehe, was ich vielleicht in der Vergangenheit nicht gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, alles geht. Ja. Und dann muss ich mich ums mich selbst kümmern. Und wenn man selbst mit sich gut umgeht, dann kann man auch mit anderen besser umgehen und kann man sich wertschätzen und andere wertschätzen. Und das ist eigentlich für mich genau der Knackpunkt, der wichtig ist.
Ja. Und da schließt sich ja dann die Ressourcenwertschätzung, ne, diese Selbstwertschätzung auch an, dass man,
Genau.
ja, dass man eben achtsam sich selber gegenüber auch ist. Wir haben so den Eindruck, dass da viele Unternehmen auch noch sehr viel lernen können viele Menschen können davon noch lernen und dass wir deswegen dieses Thema natürlich auch immer wieder nach draußen bringen, um zu sagen, schaut mal, das ist ein Vorbild, so könnte man auch die Selbstwertschätzung vielleicht ins Unternehmen bringen.
Ja, und eben auch ganz bewusst, weil wir sind ja auch permanent in der Transformation, die eben wirklich bewusster zu gestalten und eben nicht vielleicht erst an dem Punkt, wo man im Unternehmen merkt, es ist so der Karren gegen die Wand gefahren. Es sind so viele Konflikte da und so viele Probleme, dass man dann eigentlich eher, ja, im Grunde genommen, nur noch, Schaden begrenzen kann. Also wirklich früher anzufangen. Und da habe ich mich auch gefragt, was würdest du aus heutiger Sicht, wenn du so zurückblickst auf deine eigene Transformation, vielleicht jemandem raten, der in einer ähnlichen Situation ist, es vielleicht anders zu machen oder genauso zu machen? Oder was wäre so deine Idee da oder dein Ratschlag?
Ja, ich würde gerne noch kurz einen Schwenker machen zu dem letzten Thema, der Wertschätzung, und der Kultur, die es in Unternehmen gibt. Das ist das spannend, weil ich ja viele Unternehmen von innen gesehen habe und dieser Kulturbegriff, dass Kultur so wichtig ist, ja, das ist ja eigentlich schon seit Jahrzehnten quasi, wird es verkörpert und man macht alles Mögliche, damit die Mitarbeiter untereinander irgendwie eine gute Kultur entwickeln, die nach gewissen sozusagen Kriterien auch vom Unternehmen so ein bisschen vorgegeben wird. Ne? Aber oft greift es halt zu kurz und geht zu wenig tief, also oft wie so ein Abenteuerspielplatz ist, was man dann mit den Mitarbeitern gemeinsam macht und was sicher nicht schlecht ist, ja, auch mal privat was zusammen zu machen oder so eine Mischung herzustellen, wo man mal ein tolles Wochenende hat, wo man irgendwie gemeinsam rausgeht. Aber es geht ja auch um den kulturellen Austausch, der permanent stattfindet. Und das ist, glaube ich, zu wenig fokussiert worden. Und da gibt es auch sehr unterschiedliche Unternehmen. Also gibt es natürlich auch Unternehmen, die das wahnsinnig gut machen und auch so eine Kultur etabliert haben, die dann wertschätzend ist. Und ja. Aber um jetzt zu der eigentlichen Frage von dir zu kommen, du, ich glaube, das, was ich verpasst habe, war an meinem 50. Geburtstag den Gedanken, jetzt muss ich mal schauen, wie ich da weitermache, so in meinem Leben. Das war mir eigentlich intellektuell klar, aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Ja. Und nachher habe ich mir jetzt gedacht, ich war dann in der Situation, wo ich dann erkannt habe, ich muss jetzt einfach das machen, das ist jetzt. Die Situation ist jetzt einfach so gegeben, die ad hoc so entstanden. Aber es wäre natürlich viel besser gewesen, das anders vorzubereiten. Und wenn ich das früher angegangen wäre, das Thema, zum Beispiel, was ich jetzt mache, dann hätte ich entweder einfach einen zeitlichen Vorsprung gehabt und auf der anderen Seite vielleicht das auch noch geordneter machen können. Und auf der anderen Seite hätte ich vielleicht, was ich mir auch oft gedacht hatte, was aber dann für mich, nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, ja, ich lasse das mal die Werbebranche hinter mir, ich hätte vielleicht sogar einen positiven Einfluss dieses Climate-Tech-Themas auf die Werbebranche machen können. Und es hat zu ganz anderen Ideen und zu ganz anderen Sachen vielleicht geführt. Ne? Ich hatte aber nie Zeit dafür. Ja. Wir haben das zwar auch mal irgendwie überlegt, ob man so in diese Richtung mehr machen müsste, aber das war mehr im Sinne von Business Development und zu wenig im Sinn von ursächlich da an das Thema ranzugehen. Also man sollte eigentlich alle 10 Jahre oder so einen Stopp machen. Ja. Früher hatte ich das eh gemacht, weil ich dann so 5 oder 7 Jahre in einem Job war und dann kam wieder was Neues, dann haben wir da so eine Auszeit, dann überlegt man, was will ich eigentlich machen, ist das gut, schlecht gewesen und was wird das Neue? Aber jetzt war ich 15 Jahre oder mehr als 15 Jahre war ich dann in meiner Agentur und das war schon eine lange Zeit und da hätte ich wahrscheinlich so mal nach 10 Jahren sagen müssen, okay, jetzt geht es jetzt wirklich weiter. Damals war ich natürlich fasziniert davon und es lief gut und da hatte ich jetzt gar nicht so den Druck, jetzt irgendwie dann was anders zu machen. Aber das habe ich, glaube ich, zu wenig erkannt, dass irgendwann die Zeit sonst mich selber einholt.
Ja, das ist ein guter Hinweis. Ich versuche das ja irgendwie so im maximal 5-Jahres-Rhythmus, idealerweise, weil ich ungeduldig bin und neugierig, im 1-Jahres-Rhythmus zu machen. Aber das ist natürlich genau der Punkt, ne? Die Selbstreflexion. Und ich finde es toll, dass du auch noch mal ein bisschen Werbung gemacht hast, gerade eben ungewollt vielleicht für das, was wir ja auch tun, nämlich so in den Beratungsprojekten wirklich mehr Wertschätzung in die Kultur zu bringen. Und das hat immer viel mit Reflexion zu tun, mit permanenter. Mhm. Und daran fehlt es tatsächlich, ne? An Vitamin B.
Ja, es ist schwer, es ist ein schwieriges Thema auch und ich glaube, die Leute sind heute schon viel offener geworden als früher. Mit meinen Eltern hätte ich so ein Thema gar nicht bereden können und da ist schon viel passiert jetzt, aber es ist natürlich trotzdem ein langsamer Wandel und eigentlich bräuchte man es schneller.
Und eigentlich führt ja diese Selbstreflexion, die Zeit, die man sich dafür nimmt, dann eben auch zu mehr Selbstbestimmung. Also quasi wäre unser Credo heute hier: raus aus der Fremdbestimmung und den Purpose in die eigene Hand nehmen.
Ja, es wird ja dauernd besprochen. Das habe ich auch gestern gelesen, gerade wieder, und wie es mir ja dauernd, dass es zu wenig Leute gibt, die den Mut haben, wirklich was Neues zu machen. Ja? Also insbesondere in Deutschland, und dass wir das eigentlich fördern müssen und brauchen. Und wenn du dir über solche Sachen keine Gedanken machst, dann hast du nicht den Mut, das zu machen. Ja. Es gibt natürlich immer Zufälle, manche Leute, die wachsen dann in irgend sowas rein oder kommen, stoßen auf Zufall auf sowas und machen es dann einfach und springen jetzt gerade unter Wasser. Aber wenn man es jetzt auf einer breiteren Basis machen wollte, dann muss man solche Denkprozesse auch fördern und beginnen und so. Und im Alltag hat man da einfach zu wenig Zeit dazu.
Mut ist ein schönes Stichwort und fast ein schönes Schlusswort. Also das glaube ich auch, da bin ich völlig bei dir, das brauchen wir mehr und damit auch wachsendes Selbstvertrauen. Wir sind nämlich viel besser, als wir immer glauben. Wir neigen ja auch immer gerne dazu, uns so ein bisschen runterzumachen und der Mut zur Veränderung und das wirklich, wirklich zu wollen. Ich glaube, das bringt uns alle ein Stück weiter.
Das stimmt, ja.
War das ein Schlusswort? Ich wollte es nicht sagen.
Ich hätte es nicht schöner sagen können. Ach.
Das war wirklich ein inspirierendes Gespräch mit Michael Moser, einem der Gründer von Next Decarb. Doro, welche Erkenntnisse hast du aus diesem Interview gezogen?
Ja, Dennis, mich begeistert vor allem, wie mutig und klar und konsequent Michael lebensverändernde Entscheidungen getroffen hat. Also so wirklich raus aus der Sicherheit eines Corporate Jobs mit all den Benefits, rein ins Unternehmertum und dann nach einem Burnout der Sprung ins kalte Wasser, um eben als Gründer eines nachhaltig ausgerichteten Startups etwas zu tun, was ihm persönlich wirklich am Herzen liegt.
Da bin ich ganz bei dir. Besonders beeindruckend fand ich auch, wie gut es Michael offensichtlich dabei gelungen ist, die Balance zu halten, also zwischen beruflichem Engagement und das ja sogar noch in einem Bereich, der völlig neu für ihn war. Und dann auch der Care-Arbeit als Vater von 2 kleinen Kindern und seiner Beziehung.
Ja, absolut, Dennis. Und an diesen Balanceakt kann ich mich auch noch sehr gut erinnern, als meine Tochter klein war. Und Michael hat ja auch davon berichtet, wie wichtig es ist, auch ganz bewusst auf die eigenen Ressourcen zu schauen. und eben auch die eigenen Grenzen zu setzen, damit man wirklich gut sein kann in genau dem, was man eben gerade zu tun hat. Er sprach in dem Zusammenhang auch immer wieder von Klarheit und von Fokus.
Oh ja, genau. Und dabei wurde mir auch wieder klar, dass man ja nur besser werden kann im Beruflichen wie im Privaten, wenn man präsent und fokussiert ist.
Was ich auch noch mitnehme, ist, wie wichtig es ist, regelmäßig in kürzeren Abständen zu reflektieren. Also so alle 3 bis 5 Jahre mal ein Lebensresümee zu ziehen und Klartext mit sich selbst zu sprechen.
Ja, total, Doro. Und da sind wir ja auch wieder bei der Wertschätzung. Also Selbstreflexion ist der Schlüssel für Veränderung mit Fokus und Klarheit. Und das ist ja im Grunde ein Ausdruck von Selbstwertschätzung. Damit kommen wir jetzt auch schon zum Schluss unserer Episode. Wie gewohnt haben wir auch wieder einen praktischen Wertschätzungshack für euch. Doro, was empfiehlst du denn unseren HörerInnen heute?
Also mein Tipp heute ist genau, was Michael uns mitgegeben hat. Das Jahresresümee fürs Berufliche, Private und Perspektivische. Ich würde es wirklich jedes Jahr machen.
Ja, eine wirklich schöne Idee. Danke, Doro, und danke da auch an Michael. Wenn euch da draußen unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gern auf allen üblichen Podcast-Plattformen, damit ihr auch keine Folge mehr verpasst. Wir freuen uns über euer Feedback und eure Bewertung.
Ja, und schaut doch auch gerne einmal auf unserer Website oder in unseren LinkedIn-Beiträgen vorbei. Da geht es natürlich auch um Wertschätzung, aber auch um unsere Transformationsarbeit, die wir mit Vitamin W und unseren Angeboten Next Me und Next We machen. Ihr braucht vielleicht für euer Unternehmen oder für euch selbst Zukunftssparring, dann sind wir vielleicht genau die richtigen Partnerinnen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Episode von Vitamin W. Bleibt wertgeschätzt.